Ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen und gesegneten Sonntagmorgen. Ich soll ganz liebe Grüße ausrichten von meiner Frau Regina. Als wir Donnerstag angereist sind, hat unser Sohn, der Jona, leider immer, wenn wir hier runterkommen, auf einmal ging es dann gesundheitlich ihm nicht so gut, hatte ein bisschen Fieber gehabt. Gestern waren wir noch länger auf einer Hochzeitsfeier und dementsprechend sind die Kinder gerade ziemlich platt. Deswegen ist meine Frau und die Kinder sind erstmal zurückgeblieben, aber ich soll ganz, ganz liebe Grüße von ihnen ausrichten. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch daran erinnern kann, worum es beim letzten Mal ging, wo ich hier war. Hat jemand eine Idee, worum es ging? Um welches Buch wenigstens? Genau, es ging um den Propheten Jeremia. Ich hatte eine Reihe angefangen, eine Predigtreihe. Und für die, die nicht da gewesen sind, möchte ich einfach nur ganz kurz aufzeigen, was das letzte Mal, worüber ich das letzte Mal gesprochen hatte. Also wenn man den Propheten Jeremia hat, der ist unheimlich schwierig zu strukturieren. Deswegen habe ich anhand von den großen Linien, von den großen Themenfeldern versucht, daran meine Predigtreihe abzuleiten, beziehungsweise bin ich mal dazu in der Bibelschulzeit herausgefordert worden, das mal zu machen, und ich wollte das dann auch mal umsetzen. Und das letzte Mal ging es um das Thema, wenn keiner hört. Zunächst wollte ich euch aber auch nur ein paar Hintergrundinformationen auch noch zum Jeremia weitergeben. Der Jeremia, der war ein Sohn des Priesters Hilkia zu Anatot, wurde ungefähr im 13. Jahr des Königs Josias, 627 vor Christus, zum Propheten berufen. Also obwohl der Jeremia die gute Zeit von Josia miterlebt hat, und also Josia war ja ein wirklich Gott wohlgefälliger König in Israel gewesen, wurde er dann zum Propheten berufen, weil das Volk Israel dann auf einmal anfing, immer mehr von Gott abzufallen in Sünde. Immer und immer mehr. Das hat sich ja eigentlich durch die ganze Geschichte Israels gezogen. Und der Jeremia hat schon zu seiner Berufung gesagt bekommen, du sollst die ganze Zeit Gericht predigen, Gericht predigen, Gericht predigen, und du wirst die ganze Zeit jahrzehntelang, und Jeremia hat 50 Jahre lang sich dem Untergang Israels entgegengestellt, hat Gericht gepredigt und hat die ganze Zeit Widerstand erlebt. Er ist geschlagen worden, gefoltert worden, ins Gefängnis geworfen worden. Und das Volk Israel hat sich immer mehr von Gott distanziert. Und wenn man sich so den Propheten Jeremia, das Buch anschaut, so die zentralen Leitgedanken sind aber auch so, da wird deutlich Gottes Langmut, wie er trotz Liebe und Gerechtigkeit Sünde aber auch nicht ungesühnt lassen kann, dass Strafankündigungen keine leeren Worte sind. Aber dass trotz dieser Gerichtsworte Gott trotzdem zu seinem Ziel kommt. Und der Jeremia hat unheimlich viel durchleben müssen mit Leid, Depressionen, aber er hat immer wieder auch Gottes Hilfe und Bewahrung erlebt. Und das letzte Mal ging es eben um dieses Thema, wenn keiner hört. Da haben wir uns drüber Gedanken gemacht, wie Jeremia einmal auf diese Ignoranz vorbereitet wurde durch seine Berufung, was ich gerade sagte. Ihm wurde gesagt, er wird die ganze Zeit Widerstand erleben. Ihm wurde angekündigt, dass er jahrzehntelang predigen wird. Dann der Aspekt, worüber wir nachgedacht haben, wie Jeremia mit dem Nichthören umgeht, was es mit ihm macht. Zum einen hat man immer wieder gesehen, dass er für das Volk Israel eingestanden ist, Er hat aber auch, wie gesagt, Zweifel, Depressionen erlebt. Aber er hat auch keine halben Sachen gemacht. Er hat immer wieder Sünden beim Namen genannt. Der dritte Aspekt, den wir hatten, wie das Volk die Ignoranz vermittelt hat. Durch Hurerei, durch Götzendienst aus Holz und Stein, durch Verfolgung von Jeremia, Mordversuche. Sie haben Gott ignoriert, haben immer mehr das Gegenteil von dem getan, was Gott wollte. Und dann der letzte Aspekt, den wir hatten, wie Gott über das Nichthören denkt. Und da hat Gott dann immer wieder deutlich gemacht, wie er betrübt war über die Hartherzigkeit des Volkes, wie Gott sich danach gesehnt hat, dass das Volk wieder ein weiches Herz bekommt, wo dann dieses Prinzip deutlich wurde, auch Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch. Und wo Gott selbst einmal an einer Stelle gesagt hat, jeder, der hinfällt, steht wieder auf, aber dieses Volk nicht, da ist keine Bereitschaft zur Umkehr. Und dieser letzte Aspekt, wie Gott über das Nichthören denkt, ist direkte Überleitung zum heutigen Thema. Denn Gott reagiert mit irgendwann dann auch mit Gericht. Und darum heißt das heutige Predigtthema, wenn Gott endgültig eingreift. Und ich möchte zum Einstieg in dieses Thema, habe ich ein Lied mitgebracht, vielleicht kennt das der ein oder andere, aber ich finde, es hilft einfach auch, das Herz auf dieses Thema einzustellen, das nicht ganz einfach ist. Da hören wir jetzt ein Lied zu dem Thema, wenn Gott endgültig eingreift.
Muss Zeit, wenn Jesus wiederkommt. O Seel, bist du bereit? Keiner wird verschont. Dann kommt der Tag, da wird Gott richten, all unser Trachten und unser Dichten, all unsere Werke, verlassene Pflichten, wird eins der Herr vernichten. Drum sei bereit und zögere nicht, mach es dir zu deiner Pflicht, erzähle ihnen vom Gericht, bring du der Menschheit Licht.
Ja. Ich mache mal kurz die PowerPoint an. Auf an habe ich gestellt. Ah, jetzt. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, ich habe mich da verschrieben, nicht Michael Schrubak heißt der, sondern Miroslav Schrubak. Wollte ich nur ergänzen. Von der Geschichte her, Arche Noah, eine ganz andere Situation. Aber vom Grundgedanken die gleiche Situation wie da beim Propheten Jeremia. Eigentlich eine Botschaft des Schwarzbrotes durch Ablehnung kommt Gericht. Und man merkt einfach, wie oft man das auch in der heutigen Zeit erlebt. Was bei Jeremia auch deutlich wurde. Hier nochmal eben einige der Themen. Der erste Punkt, auf den ich heute eingehen möchte, ist der Fakt, dass Gott sagt, ich bringe euch Gericht. Mit anderen Worten, ich lasse mich auch nicht mehr umstimmen. Es gibt einen Punkt, an dem es zu spät ist. Wie damals bei der Arche Noah, wo alle gelacht haben und dann die Flut kam und die Menschen ertrunken sind und nur die Familie von Noah gerettet wurden, weil die ins Boot gegangen sind. Die anderen waren nicht bereit dazu. Da heißt es zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 14 bis 16, da sprach der Herr zu mir, von Norden her wird das Unglück losbrechen über alle Bewohner des Landes. Denn siehe, ich bin im Begriff, alle Stammesgruppen der Königreiche des Nordens herbeizurufen, spricht der Herr, dass sie kommen und jeder seinen Thron aufstellt am Eingang der Tore Jerusalems. Und gegen all seine Mauern ringsum und gegen alle Städte Judas. Und ich werde meine Urteile über sie sprechen wegen all ihrer Bosheit, dass sie mich verlassen und anderen Göttern Rauchopfer dargebracht und sich vor den Werken ihrer Hände niedergeworfen haben. Es gibt einige Stellen, wo Gott durch Jeremia dann auf einmal sagt, jetzt ist es zu Ende, jetzt kommt das Gericht, jetzt wird das Volk Babylon kommen und Israel zerstören und jetzt ist endgültig das Maß voll, weil ihr Götzenopfer gebracht habt, Rauchopfer dargebracht habt. Und selbst an den drei Wegführungen in Israel kann man sehen, dass Gott immer noch die Möglichkeit gegeben hat, umzukehren. Aber Gott hat nicht das Volk Israel auf einen Schlag nach Babylon geführt, sondern Stück für Stück, und trotzdem wollten sie einfach nicht umkehren, obwohl sie die Möglichkeit gehabt hätten. Kapitel 4, Vers 6 bis 9. Richtet ein Feldzeichen auf nach Zion hin. Flieht, bleibt nicht stehen. Denn ich bringe Unglück von Norden her und einen großen Zusammenbruch. Ein Löwe steigt herauf aus seinem Dickicht und ein Zerstörer der Nationen bricht auf. Er zieht von seinem Ort aus, um dein Land zur Wüste zu machen. Deine Städte verfallen, sind ohne Bewohner. Darum gürtet euch Sacktuch um, klagt und jammert, denn die Glut des Zornes des Herrn hat sich nicht von uns abgewandt. Und es wird geschehen an jenem Tag, spricht der Herr, da wird das Herz des Königs und das Herz der Obersten vergehen. Und die Priester werden sich entsetzen und die Propheten, man könnte auch sagen die falschen Propheten, erstarrt sein. Die Glut des Zornes, wenn sich Sünde anstaut, dann gibt es irgendwann ein böses Erwachen, dass sogar die Priester und die Propheten sich entsetzen werden. Kapitel 6, Vers 1 bis 5. Flieht, ihr Söhne Benjamin, aus Jerusalem hinaus. In Tekoa stoßt in Zorn und richtet ein Signal auf über Bet-Kerem. Denn Unheil erhebt sich drohend von Norden, ein Zusammenbruch. Die Schöne und die Verzärtelte vernichte ich, die Tochter Zion. Über sie kommen Hirten mit ihren Herden. Sie schlagen rings um sie her Zelte auf, weiden sie ab, jeder seinen Bereich. Heiligt einen Krieg gegen sie. Macht euch auf und lasst uns noch am Mittag hinaufziehen. Wehe uns, denn der Tag hat sich geneigt. Schon strecken sich die Abendschatten. Macht euch auf und lasst uns in der Nacht hinaufziehen und ihre Paläste zerstören. Denn so hat der Herr der Herrscharen gesprochen, fällt Bäume und schüttet einen Wall gegen Jerusalem auf. Sie ist die Stadt, die heimgesucht werden soll. Sie ist voll Unterdrückung in ihrem Inneren. Man muss sich vor Augen halten, Israel, das Volk Gottes, und Gott bezeichnet sie, die ehemals Schöne und Verzärtelte, die vernichtet Gott. Auch wenn er später durch Verheißung auch immer wieder deutlich macht, dass er nach wie vor zu seinem Volk steht. Aber hier gebraucht Gott diese deutlichen und harten Worte, dass er das Volk Israel vernichten muss aufgrund dieser Schuld. Und ich finde es interessant, wie Jeremia damit umgegangen ist. Wie Jeremia versucht hat, trotzdem noch wie ein Mose für sein Volk zu ringen. Da heißt es in Kapitel 7, Vers 16 bis 20, wo Gott zu Jeremia sagt, du aber bitte nicht für dieses Volk und erhebe weder Flehen noch Gebet für sie und dringe nicht in mich. In den Vorversen hat nämlich Jeremia für sein Volk gebetet. Denn ich werde nicht auf dich hören. Siehst du nicht, was sie in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem tun? Die Kinder lesen Holz auf und die Väter zünden das Feuer an und die Frauen kneten den Teig, um für die Königin des Himmels Kuchen zu machen. Und anderen Göttern spendet man Trankopfer, um mich zu kränken. Kränken sie denn mich, spricht der Herr, nicht vielmehr sich selbst zu ihrer eigenen Schande? Darum so spricht der Herr, Herr, siehe, mein Zorn und mein Grimm wird sich über diesen Ort ergießen, über die Menschen und über das Vieh, über die Bäume des Feldes und über die Frucht des Landes, und er wird brennen und nicht erlöschen. Was mir dabei bewusst geworden ist, auch beim Gebet, irgendwann dringen Gebete nicht mehr durch. Wenn das Maß voll ist und wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Wie viel mehr können wir dankbar sein, wenn Gott noch Gebete erhört? Ein weiteres Beispiel, wo auch wie da Jeremia gebetet hat, Kapitel 14, Vers 11 bis 12. Und der Herr sprach zu mir: Bitte nicht für dieses Volk zum Guten. Wenn sie fasten, werde ich nicht auf ihr Flehen hören. Und wenn sie Brandopfer und Speisopfer opfern, werde ich keinen Gefallen an ihnen haben, sondern ich werde sie durch das Schwert und durch den Hunger und durch die Pest vernichten. Was ich noch krasser finde, Kapitel 15, Vers 1, das finde ich so heftig. Und der Herr sprach zu mir: Selbst wenn Mose und Samuel vor mir ständen und beten würden, in Klammer, würde sich meine Seele nicht zu diesem Volk wenden. Treibe sie von meinem Angesicht weg, dass sie fortgehen. Krasse Worte, finde ich. Das, ja. Ich finde das ziemlich heftig, wie Gott radikal auch gegen sein Volk vorgeht, als es zu spät war. Auch bei uns gibt es irgendwann mal einen zu spät. Angefangen wie in dem Lied von der Arche Noah, die Wiederkunft Jesu, auf die wir warten, wenn Jesus wiederkommt. Aber ich musste auch als Bild daran denken, wenn wir dazu neigen, eine Entscheidung für den Herrn Jesus zu lange auf die lange Bank zu setzen. Da hat Wilhelm Palz mal ein Bild gebracht, das hat mich sehr bewegt. Da hat er mal erzählt von einem Elektriker, der immer wieder von Gott gehört hat, von Jesus gehört hat. Er wurde zu einer Evangelisation eingeladen, war total angesprochen im Herzen, aber er hat sich nicht für den Herrn Jesus entschieden. Er hat sich dagegen aufgelehnt. Und dann am nächsten Tag, hat dann so gesagt: Ich kann ja morgen noch meine Entscheidung für den Herrn Jesus treffen. Er ging am nächsten Tag zur Arbeit, er war Elektriker und wusste nicht, dass sein Kollege ihm nicht gesagt hat, dass so ein Stromkasten nicht abgestellt wurde mit Starkstrom. Wollte seine Arbeit machen, kam gegen den Stromkasten und ist durch einen Stromschlag auf einmal gestorben. Und prompt war es zu Ende und er konnte sich nicht mehr für den Herrn Jesus entscheiden. Es gibt ein zu spät, wenn du deine Entscheidung auf die lange Bank schiebst. Du weißt nicht, wann Jesus wiederkommt. Du weißt auch nicht, wie oft du die Möglichkeit noch dazu hast, Ja zu sagen zu diesem Liebesangebot. Wenn du heute über die Straße gehst, von einem Auto erfasst wirst, einen Herzinfarkt bekommst. Ein gläubiger Freund von mir, der ist mal in den Schweizer Bergen bei einem Erdrutsch ums Leben gekommen, wie schnell sowas passieren kann. Man rechnet nicht mit sowas und auf einmal ist es vorbei. Auf der einen Seite sehen wir in der Bibel, Gott ist ein barmherziger und gnädiger Gott, ein langmütiger Gott. Aber auch bei Gott gibt es irgendwann auch einen zu spät. Wir sehen es in der Weltgeschichte. Wenn das Maß voll ist, dann greift Gott ein. Wenn man sich so unser Land anschaut, diesen Abfall, den man immer wieder sieht, wo man sich immer und immer mehr von Gottes Wort distanziert und nichts mehr mit Gott zu tun haben will, sogar irgendwelche Bibelverse von Sehenswürdigkeiten verbannen will, weil man nicht zeigen will, dass man mal ein christliches Land war. Und sich bewusst zu machen, dass was wir sehen, das werden wir ernten. Das kann heftige Folgen haben. Wenn man meint, sein Leben auf Gender aufzubauen, dann wird eine ganze Generation an Kindern zugrunde gehen. Aber was eben auch deutlich wurde, auch das Gebet ist wichtig. Auf die Gnade Gottes zu hoffen, immer wieder um sein Erbarmen zu ringen. Und ich finde, gerade solange die Gnadenzeit noch da ist, sollten wir die Hoffnung niemals aufgeben zu beten und einzustehen, dass Gott nochmal Erweckung schenkt und Menschen zur Umkehr führt. Aber irgendwann kommen selbst Gebete nicht mehr durch. Oder es fehlt einfach die Masse an Menschen, die wirklich bereit sind zu beten und wirklich umzukehren. Und ich musste bei diesem Gedanken auch drüber nachdenken, wenn man selber Sünde in seinem Leben duldet, auch das hat Konsequenzen. Einmal praktische Folgen, habe ich so mir drüber Gedanken gemacht, auf deine Gedanken. Wenn du etwas Sündiges tust, du weißt, dass es falsch ist, das macht immer auch was mit deinen Gedanken, wie du andere siehst, auf dein Handeln, deine Art. Es hat Auswirkungen auf deine Familie, dein Umfeld. Aber nicht nur praktische Folgen, sondern auch geistige Folgen. Ich musste an den Pharao in Ägypten denken, der interessanterweise die ersten Male, als die Plagen kamen, hieß es nicht, dass Gott sein Herz verstockt hat. Da hatte er die Möglichkeit zu sagen, ja, lass das Volk ziehen. Erst nach einigen Plagen hieß es in Gottes Wort, dass Gott selber sein Herz verstockt hat, weil es dann irgendwann zu spät war. Und ich musste darüber nachdenken, dass wir auch oft in einer Gefahr stehen, dass vielleicht unser Gewissen anfängt, schnell mal abzustumpfen. Ein ganz einfaches Beispiel. Wir fahren mit dem Auto, sehen ein 70er-Schild, denken, wir können schneller fahren, ist ja kein Blitzer da. Dabei steht in Gottes Wort, wir sollen uns dem Staat unterordnen. Und dann merkt man an so einer Kleinigkeit, ha, so genau muss man Gottes Wort ja nicht nehmen. Und dann fängt an, das schon bei solchen Kleinigkeiten, das Gewissen abzustumpfen. Und wir müssen, ich merke das selber bei mir immer wieder, wenn man keine konsequente Nachfolge mehr lebt, wenn man nicht wirklich Gottes Wort beim Namen nennt, wenn Gott zu einem redet, dann hat das Auswirkungen auf unsere Nachfolge, auf unser Gewissen, wenn man dann anfängt, Abstriche mit Gottes Wort zu machen. Und diese Folgen, die können so weit führen wie beim zweiten Hauptgedanken. Und zwar der Höhepunkt, den wir sehen, wo Gott sagt, ich wende mich selber von euch ab. Da habe ich nur zwei, drei Texte. Da heißt es in Kapitel 9 zum Beispiel, ab Vers 1, dass ich doch Unterkunft für Durchreisende in der Wüste hätte, dann würde ich mein Volk verlassen und von ihnen fortgehen, denn sie sind Ehebrecher, eine Bande von Treulosen. Sie spannen ihre Zunge als ihren Bogen im Lügen und nicht in der Wahrheit sind sie stark im Land, denn sie schreiten fort von Bosheit zu Bosheit, mich aber erkennen sie nicht, spricht der Herr. Vers 10, und ich werde Jerusalem zu Steinhaufen machen, zur Wohnung der Schakale und werde die Städte von Juda zur Öde machen, ohne Bewohner. Vers 14, 15, denn so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israel, siehe, ich will sie, dieses Volk, mit Wermut speisen und sie mit giftigem Wasser tränken und sie unter die Völker zerstreuen, die sie nicht gekannt haben, weder sie noch ihre Väter. Und ich will das Schwert hinter ihnen hersenden, bis ich sie vernichtet habe. Aber was ich halt so bewegend finde in Vers 1 eben, dass Gott selber sagt, dass er sein Volk verlassen wird. Kapitel 21, Vers 5 bis 7. Und ich selbst werde gegen euch kämpfen, mit ausgestreckter Hand und mit starken Armen und mit Zorn und Grimm und mit großer Wut. Und ich werde die Bewohner dieser Stadt schlagen, sowohl Menschen als Vieh. An einer großen Pest sollen sie sterben Und danach spricht der Herr, werde ich Zedekia, den König von Juda, und seine Hofbeamten und das Volk, und zwar die, die in dieser Stadt von Pest, vom Schwert und vom Hunger übrig geblieben sind, in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, geben. Und in die Hand ihrer Feinde und die Hand derer, die nach ihrem Leben trachten. Und er wird sie schlagen mit der Schärfe des Schwertes. Er wird sie nicht verschonen, noch Mitleid haben, noch sich erbarmen. Da ist es auffällig, dass da Gott schreibt, ich selbst werde gegen euch kämpfen mit ausgestreckter Hand. Er steht nicht mehr auf der Seite Israels, sondern er wird selber gegen sein Volk kämpfen. Der Höhepunkt, ich wende mich selber von euch ab. Als ich über diesen Aspekt nachgedacht habe, musste ich an Jesus selber am Kreuz denken. Ich habe mir die Situation vorgestellt, wo die ganze Schuld der Welt auf den Herrn Jesus kam und der Herr Jesus das einzige Mal erleben musste, das erste und einzige Mal, dass Gott sich selber von Jesus distanziert hat, weil auf einmal die ganze Schuld der Welt auf Jesus lag. Und dieser Moment, das war der einzige Moment, wo Jesus selber einsam war. Jesus, der eigentlich ständig immer und immer wieder Kontakt mit Gott hatte, immer Gott gesehen hat, immer das getan hat, was Gott getan hat, hat er auch getan. Auf einmal konnte Jesus Gott nicht mehr sehen. Normalerweise ist Gott immer da, selbst in Timbuktu. Und wenn Gott sich selber zurückzieht, dann fängt auf einmal an, eine Hölle auf Erden zu entstehen. Jemand hat mal gesagt, das ist später die eigentliche Hölle, die totale Abwesenheit Gottes. Kein Funke auf Hoffnung mehr, keine Freude mehr, und immerwährende Traurigkeit. Wenn Gott anfängt, sich aus einem Leben zu distanzieren, das ist das, was einen innerlich kaputt macht. Wie kann man sich dagegen wehren? Jetzt für uns auch als Christen musste ich an die geistige Waffenrüstung denken. Wie wichtig es ist, alle Rüstungsteile anzuziehen. Auch den Helm, die Gedanken, alles das, was uns beschäftigt. Wie wichtig ist es, dass wir um unser Herz und um unser Gewissen kämpfen. Wie oft stehen wir in der Gefahr, abzustumpfen? Welchen Einflüssen sind wir so ausgeliefert? Und ich möchte dich und mich ermutigen, auf dein Herz und auf dein Gewissen aufzupassen. Und dich ermutigen, wie ein Jeremia, bewusst in der Nachfolge zu leben, weil man sich immer wieder bewusst machen muss, der Hund, den du fütterst, der wächst. Und wenn wir nicht aufs Geistliche, sondern aufs Fleisch sehen, dann werden wir auch Fleisch ernten. Ich möchte dich und mich ermutigen, nimm Gottes Wort persönlich. Lass dein Gewissen nicht abstumpfen. Und suche immer wieder diese Gemeinschaft mit Gott, mit seinem Wort und im Gebet. Und für die Gemeinde kämpfe um die Einheit in der Gemeinde. Gegen Streit. Weil wenn sich da Unruhe breit macht, wenn sich Sünde breit macht, dann blockieren wir damit, dass wir Gott dienen können. Und wir stehen sonst in der Gefahr, dass Gott sich irgendwann vielleicht zurückzieht. Man wird kraftlos, unfähig zu dienen, man hat vielleicht keine Vollmacht mehr und Gottes Wirken wird vielleicht blockiert. Ich merke das selber bei mir, wenn ich eine längere Zeit vergesse, in der Bibel zu lesen, dann merke ich auf einmal, dass man innerlich auslaugt. Und ich denke, dass viele von uns das auch kennen, dass man dann auf einmal auslaugt und man merkt, die Kraft geht weg. Und man merkt, so diese Verbindung zu Gott geht immer mehr weg. Man fängt an, abzustumpfen und man steht in der Gefahr, sogar auch in Sünde abzufallen. Und da möchte ich uns ermutigen, da einfach konsequent in der Nachfolge zu leben, damit wir das nicht erleben, dass Jesus sich Stück für Stück aus unserem Leben rausdistanziert, weil wir ihm keinen Platz mehr lassen. Der dritte Aspekt, das war eigentlich das Thema von der letzten Predigt, deswegen gehe ich da auch nur kurz drauf ein, eigentlich der Grund, warum das Gericht kommt, warum Gott sich zurückgezogen hat, weil ihr eben nicht auf mich gehört habt, diese Verbindung von der letzten Predigt. Der Bogen wurde einfach überspannt. Kapitel 5, Vers 3. Herr, sind deine Augen nicht auf die Treue gerichtet? Du hast sie geschlagen, aber es hat sie nicht geschmerzt. Du hast sie aufgerieben, aber sie haben sich geweigert, Zucht anzunehmen. Sie haben ihr Gesicht härter gemacht als Fels. Sie haben sich geweigert, umzukehren. Vers 7. Weshalb sollte ich dir vergeben? Deine Söhne haben mich verlassen und schwören bei Nichtgöttern. Obwohl ich sie schwören ließ, haben sie Ehebruch getrieben und laufen scharenweise ins Hurenhaus. Feiste, geile Pferde sind sie. Sie wiehern, jeder nach der Frau seines Nächsten. Sollte ich dies nicht heimsuchen, spricht der Herr? Oder sollte sich meine Seele an einer Nation wie dieser nicht rächen? Die Gesichter wurden härter als Fels. Ich überspringe bewusst ein paar Kapitel. Teilweise wird es eben auch deutlich, dieses Nichthören, als es dann Mordversuche gegen Jeremia gab. Und eine bewegende Stelle, die ich noch vorlesen wollte zu diesem Punkt, die mich auch sehr bewegt hat wegen dieses Nichthören, ist das Kapitel 36. Das bewegt mich immer wieder, wenn ich das lese. Da heißt es, Vers 19, und die Obersten sagten zu Baruch, geh, verbirg dich, du und Jeremia, dass niemand erkennt, wo ihr seid. Und sie gingen zum König in den Hof. Die Rolle, eine Schriftrolle, wo Jeremia geschrieben hat, aber hatten sie in der Zelle des Schreibers Elishama niedergelegt. Und sie berichteten all die Worte von den Ohren des Königs. Da sandte der König den Jehudi die Rolle zu holen und er holte sie aus der Zelle des Schreibers Elishama. Und Jehudi las sie vor den Ohren des Königs und vor den Ohren aller Obersten, die um den König standen. Der König aber saß im Winterhaus. Es war im 9. Monat und das Feuer im Kohlenofen war vor ihm angezündet. Und es geschah, so oft Jehudi 3 oder 4 Spalten vorgelesen hatte, zerschnitt sie der König mit dem Schreibermesser und warf sie in das Feuer, das auf dem Kohlenbecken war, bis die ganze Rolle im Feuer auf dem Kohlenbecken vernichtet war. Aber der König und alle seine Knechte, die all diese Worte hörten, erschraken nicht und zerrissen ihre Kleider nicht. Und obwohl Elnathan, Delaja und Germaja in den König drangen, dass er die Rolle nicht verbrennen solle, hörte er nicht auf sie. Und der König befahl Jerachmel, dem Königssohn, und Seraja, dem Sohn des Asriel, und Schelemja, dem Sohn des Abdel, den Schreiber Baruch und den Propheten Jeremia festzunehmen. Aber der Herr hatte sie verborgen. Das finde ich so eine krasse Stelle hier, dass so konkret man nicht gehört hat, sogar Gottes Wort verbrannt hat. Bei diesem Gedanken musste ich an die Erziehung denken. Da sagt die Mutter zum Kind, fass nicht an die Herdplatte, es ist heiß. Das Kind, das es vielleicht noch nie erlebt hat, will es aber unbedingt ausprobieren und merkt auf einmal, es ist heiß. Krasser merkt man es, wenn man ein Kind auffordert, das Zimmer aufzuräumen. Und dann merkt man auf einmal ein permanentes Ungehorsamsein, merke ich bei meinen eigenen Kindern, aber ich muss auch sagen, ich muss auch da ein Vorbild sein, das muss ich lernen. Aber es ist ja nur ein Beispiel für ein permanentes Ungehorsamsein, wo dann auf einmal, wenn ein Kind die ganze Zeit bewusst immer das Gegenteil von dem macht, was die Eltern ihm sagen oder ihr sagen, folgt irgendwann eine Strafe. Und so war das damals beim Volk Israel auch. Das Volk Israel hat wie ein Kind die ganze Zeit nicht hören wollen. Und irgendwann war dann das Maß voll. Sie betrieben Götzendienst, haben Anschläge gegen Jeremia verübt. Und da nochmal die Frage auch an uns. Welche Einflüsse bekommen wir so ab? Wo sind Götzen in unserem Leben? Was wird uns manchmal vielleicht wichtiger als Gott? Im Hobby oder wo auch immer. Wir sollten lernen, Gottes Wort beim Wort zu nehmen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Und die Frage an dich und an mich, neigen wir vielleicht auch manchmal dazu, Gottes Reden, Gottes Berufung wegzureden? Wie ein Jona. Wenn Gott zu dir sagt, tu dies, du merkst in deinem Herzen, Gott will dich an einem bestimmten Ort gebrauchen, aber du tust es nicht. Wo stehen wir selber in der Gefahr, nicht mehr auf Gott zu hören? Wo wir uns bewusst machen müssen, auch da, was wir sehen, das werden wir ernten. Die letzten beiden Aspekte streife ich nur ganz kurz drüber. Der vierte Aspekt, Gott ist gerecht, er richtet nicht nur Israel. Wir sehen zum Beispiel in Kapitel 47, 48, 49, 50, 51, wie auch andere Völker gerichtet werden. Zum Beispiel in 47 die Philister, in 48 Moab, 49 Ammon, Edom, Damaskus, Kedar, Hazor, Elam und dann in Kapitel 50 und 51, wie sogar der Fall Babel schon beschrieben wird. Und was mir dabei wichtig geworden ist, bei diesem, wenn Gott endgültig eingreift, das ist nicht nur an Israel gerichtet, sondern was auch deutlich wird in Jeremia, auch die anderen Völker werden gerichtet für das, was sie Schlimmes tun. Wenn sie zum Beispiel auch nicht barmherzig mit den Israeliten umgegangen sind, das hatte auch dann auf die Feinde Folgen gehabt. Babylon wurde dann durch die Perser bestraft, sind dann durch die Perser eingenommen worden. Und man sieht einfach, dass Gott, auch wenn er endgültig eingreift, dass er immer auch gerecht gerichtet hat. Nicht nur sein eigenes Volk. Da musste ich an diesen Vers denken, wo es heißt, dass Regen und Sonne sowohl über Gerechte als auch über Ungerechte geht. Über Christen und Ungläubige. Man merkt immer wieder, dass Gott einfach gerecht handelt. Und wenn Gott richtet, auch die anderen Völker, sollten wir lernen, nicht selber den Menschen zu richten. Das ist die Aufgabe von Gott, nicht unsere Aufgabe. Aber ich merke, wie dieses Richten auch mich persönlich immer wieder verfolgt. Wenn man sich die Frage stellt, zum Beispiel, warum erlebe immer nur ich als das Leid? Jetzt, das kann unter Christen sein, kann auch unter Nichtchristen sein. Bei mir war es zum Beispiel so, als ich damals über 150 Absagen für Ausbildungsstellen bekommen habe, habe ich mich immer gefragt, warum hat es bei allen anderen Christen immer geklappt? Eine Bewerbung und direkt eine Stelle bekommen. Und dann fängt man an, auf einmal Neid zu entwickeln, und dann ist man ganz schnell auch im Richten mit drin. Sind die anderen besser? Oder wenn man sich als Christ oder Nicht-Christ vergleicht, die Nicht-Christen, denen geht's doch scheinbar auch immer besser. Und letztendlich bei diesem Richten, wenn wir uns bewusst machen, dass Gott uns gerecht richtet, müssen wir darüber nachdenken, jeder muss sich selber vor Gott verantworten. Aber uns muss bewusst sein, dass die Quittung spätestens im Himmel kommt, wenn wir es hier auf der Erde nicht bereinigen. Und der letzte Aspekt, auch über den ich nur ganz kurz streife, auch im Gericht ist individuell Gnade möglich, demjenigen, der gehorsam ist. Da heißt es zum Beispiel in Kapitel 29, da sagt Jeremia, baut Häuser, also an die Weggeführten in der Gefangenschaft, sagt dann teilweise Jeremia, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt und esst, nimmt Frauen, zeugt Söhne und Töchter, sucht den Frieden der Stadt, betet für sie zum Herrn. Und es gab immer wieder Leute, auch in der Gefangenschaft, die Gott gehorsam waren und die Gott aber auch abgelehnt haben. In jeder Zeit hat es immer wieder die Möglichkeit gegeben, umzukehren, gehorsam zu sein. Selbst bei einem Zedekia, dem König, dem letzten König von Israel, da hat Gott ihm Worte gesagt durch Jeremia, wie er reagieren soll, aber der Zedekia hat nicht gehört. Und dann hat Jeremia einmal zu ihm gesagt, du wirst dem Nebukadnezar nicht entrinnen. Gerade in der Endzeit, in der Gnadenzeit, da ist es gut zu wissen, dass wir noch die Möglichkeit der Umkehr haben. Man merkt in der Bibel, zu jeder Zeit hat es immer Möglichkeiten der Umkehr gegeben, ob bei der Arche Noah, ob heute, wo immer mehr der Abfall ist. Zu jeder Zeit im Alten und Neuen Testament. Man könnte manchmal meinen, es gibt keine Hoffnung mehr. Aber doch können wir auch sehen, auch im Gericht ist individuell diese Gnade immer wieder möglich. Das waren diese Aspekte, über die wir nachgedacht haben, zu dem Thema, wenn Gott endgültig eingreift. Der erste Aspekt, ich bringe euch das Gericht, ich lasse mich auch nicht mehr umstimmen. Irgendwann ist auch bei Gott das Maß voll. Wir müssen uns bewusst machen, das, was wir sehen, das werden wir ernten. Wir merken das gerade in Deutschland auch sehr doll. So wie es damals in Israel war, merken wir es heute in Deutschland, wie wir selber uns immer mehr von Gott distanzieren und wie wir merken, dass das später ziemlich heftige Folgen haben wird. Aber eben auch diese praktischen Folgen auf das persönliche Leben, wenn wir Gott ablehnen, dass das eben auch Folgen auf uns persönlich hat, auch in der Hingabe. Der zweite Aspekt, der Höhepunkt, ich wende mich selber von euch ab. Dieser schlimmste Moment, wenn Gott anfängt, sich von einem zu distanzieren, wie Jesus am Kreuz es einmal erleben musste, wo ich uns ermutigen möchte, konsequent in der Nachfolge zu leben, auf dein Herz und dein Gewissen aufzupassen und wirklich Gottes Wort ernst zu nehmen, weil wir sonst erleben, dass wir unfähig für den Dienst werden, für Gottes Wirken, das dann blockiert wird. Vielleicht stehen wir ihm selber im Weg, dass er gar nicht durch uns in der Gemeinde wirken kann. Aber wo wir selbst in der Gefahr einfach auch stehen, selber abzustumpfen oder in einen persönlichen Abfall reinzukommen. Der dritte Aspekt, der Grund, weil ihr nicht auf mich gehört habt, darum passiert das alles. Ihr habt den Bogen deutlich überspannt. Wo stehen wir in der Gefahr, nicht auf Gott zu hören, Abstriche zu machen? Der vierte Aspekt: Gott ist gerecht und richtet nicht nur sein Volk. Wir sollten lernen, das Richten Gott zu überlassen, es nicht selbst zu übernehmen. Aber auch zu wissen, dass letztendlich im Himmel die Quittung kommt und wir sehen werden oder es merken werden, wenn wir einfach Dinge unbereinigt lassen. Und der letzte Aspekt: Auch im Gericht ist Gnade möglich. Gott schenkt jedem Einzelnen zu jeder Zeit immer wieder die Möglichkeit der Umkehr. Und ich denke, das ist eine harte Botschaft, dass Gott auch Gericht schickt, aber wir sollten daraus lernen, dass wir es selber nicht so weit kommen lassen. Und das wünsche ich uns. Amen. Ich werde noch ganz kurz, nächstes Mal werde ich mit euch auf das Thema eingehen, wenn der Dienst für Gott krank macht. Das ist auch ein großes Thema, das sich durch den Propheten Jeremia zieht. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich werde voraussichtlich im Juni wieder bei euch sein. Genau. Ich bete noch zum Schluss. Wer kann, darf dazu aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch solche harten Worte auch manchmal an uns richtest. Dass du auch ein Gott bist, der auch Gericht praktiziert. Herr, wir brauchen immer wieder auch Korrektur. Und du weißt, wie es bei jedem Einzelnen von uns persönlich aussieht, wo wir selber dazu neigen, auch schwach zu werden, zu fallen. Herr Jesus, bitte hilf uns dabei, wirklich immer mehr in der Nachfolge zu leben, dass wir keine Abstriche machen, und dass wir von ganzem Herzen dir nachfolgen und wie ein Jeremia trotz jahrzehntelanger Predigen, dass wir dranbleiben, dass wir dir dienen bis zum Ende und dass wir dann das sehen dürfen, woran wir geglaubt haben. Hilft uns dabei, dass wir uns nicht einschüchtern lassen von dem, was um uns herum passiert und dass wir uns immer von der Hoffnung tragen lassen. Dass wir immer in der Hoffnung im Gebet auch einstehen für unser Land, dass du noch Erweckung schenkst, dass Gott noch Menschen zur Umkehr führt. Bitte macht uns zu Männern und Frauen, die dir von ganzem Herzen nachfolgen, zu deiner Ehre. Amen.
Vielen Dank, Markus.